sind in Jeremia 52, ich wollte aber in der zweiten Chronik Kapitel 36 anfangen. Okay. Jeremia 52 ist ja so ein geschichtlicher Anhang eigentlich an das Buch Jeremia. Ist nicht ganz klar, wer es geschrieben hat. Manche meinen, dass es Baruch vielleicht geschrieben hat, andere, dass es vielleicht irgendjemand in späterer Zeit noch drangehängt hat an das Buch Jeremia, das letzte Kapitel.
Und die Klagelieder.
Auch, also da nehmen die meisten schon an, dass es Jeremia geschrieben hat. Aber dieses letzte Kapitel ist einfach ein geschichtlicher Anhang, also ist im Wesentlichen ident mit dem, was im zweiten Buch Könige und zweite Chronik berichtet wird. Unterscheidet sich im Stil auch etwas von Jeremia, deswegen glauben viele, dass es einfach jemand anderer noch angehängt hat. Aber ich wollte gerne die Parallelstelle hier in 2. Chronik 36 lesen, weil wir da noch ein bisschen mehr Hintergrund bekommen. Ich fange im Vers 1 an. Und das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie machten ihn zum König in Jerusalem anstelle seines Vaters. Also Josia war ja der letzte gute König, den Juda hatte. Und jetzt hier sein Sohn Joahas. 23 Jahre war Joahas alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate in Jerusalem. Und der König von Ägypten setzte ihn ab in Jerusalem und legte dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten Silber und 1 Talent Gold auf. Und der König von Ägypten machte seinen Bruder Eliakim zum König über Juda und Jerusalem und änderte seinen Namen in Joachim. Seinen Bruder Joahas aber nahm Necho fest und brachte ihn nach Ägypten. Also Israel war ja immer zwischen den Weltmächten hin und her gebeutelt. Hier greift ein Pharao in die Geschicke von Israel oder von Juda ein und setzt den Sohn von Josia ab nach nur 3 Monaten und seinen Bruder Eliakim ein und dann in Joachim. 25 Jahre war Joachim alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Gegen ihn zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf und band ihn mit ehernen Fesseln, um ihn nach Babel zu bringen. Auch von den Geräten des Hauses des Herrn brachte Nebukadnezar einen Teil nach Babel und er legte sie in seinen Palast in Babel. Also hier haben wir eine frühere Wegführung. Und die übrige Geschichte Joachims und seine Gräueltaten, die er verübt hat und was sonst über ihn gefunden wurde, siehe, das ist geschrieben in dem Buch der Könige von Israel. Und Joachim, sein Sohn, wurde an seiner Stelle König. 18 Jahre war Joachim alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate und 10 Tage in Jerusalem. Also ziemliches politisches Chaos. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Bei der Wiederkehr des Jahres sandte der König Nebukadnezar hin und ließ ihn nach Babel bringen, samt den kostbaren Geräten des Hauses des Herrn. Also hier haben wir die zweite Wegführung. Und er machte seinen Bruder Zedekia zum König über Juda und Jerusalem. Und das ist jetzt der letzte König, also offensichtlich Joahas oder Joachim. Joachim hatte entweder rebelliert gegen den König Nebukadnezar, oder der hatte zumindest ihm nicht vertraut. Er war ihm verdächtig und deswegen hat er ihn abgesetzt und eingelocht. 37 Jahre lang. 3 Monate war er König, 37 Jahre im Knast. Das hat sich echt ausgezahlt für ihn.
Genommen. Er wurde dann wieder an den Tisch des Königs eingeladen.
Ja, das werden wir am Ende vom Kapitel 52 in Jeremia sehen.
Ja, genau.
Okay, 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Also hier im Wesentlichen haben wir hier die Zeit von Jeremias Dienst abgedeckt, diese 40 Jahre seines Dienstes mit diesen Königen. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn seines Gottes. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der nach dem Befehl des Herrn zu ihm sprach. Also er hat nicht auf Gott gehört. Also erstens, er tat, was böse war vor dem Herrn. Zweitens, er hat nicht auf Gottes Wort gehört. Gott hat den Propheten geschickt, früh sich aufmachend. Gott war treu. Und dann, er demütigte sich nicht, Gottes Wort zu hören. Das bringt immer Gericht oder Züchtigung, wenn wir Gottes Wort nicht hören wollen. Und dann sehen wir auch, er empörte sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Also er brach seinen Schwur, sein Wort vor Gott. Und das ist auch nicht okay. Am Sonntag werden wir mehr darüber hören, dass wir nicht falsch schwören sollen oder die Wahrheit sagen sollen, nicht lügen sollen. Und er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, sodass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Also er war stolz, wollte sein eigener König sein, nicht Gott als König über ihn haben. Auch alle Obersten der Priester und des Volk häuften Untreue auf Untreue entsprechend allen Gräueln der Nationen und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Also Gott hat letztendlich auf den Gottesdienst im Tempel geschaut und hat gesagt, das ist ein Gräuel für mich. Jesaja hat auch darüber gesprochen. Ne? Also ruft ein Fasten aus, das mir gefällt, nämlich indem er das Gute tut, indem er Recht tut und Recht spricht und nicht einfach nur tote Religiosität. Und sie machten das Haus des Herrn unrein. Und Gott ist nicht interessiert an äußeren Häusern, an leerer Religiosität. Also wenn der Tempel keine Bedeutung mehr hat, kann man den genauso gut wegmachen und das wird auch passieren. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten früh sich aufmachend und sendend. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Also Gott ist sehr geduldig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Sie haben viele Chancen gegeben, aber sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Und da will ich jetzt in Jeremia 52 weitermachen, nur dass wir noch ein bisschen größeres Bild haben, auch was hier geistlich abgegangen ist. Hier wird nochmal gesagt, 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jirmeias aus Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was Joachim getan hatte. Denn wegen des Zornes des Herrn kam es in Jerusalem und Juda dahin, dass er sie von seinem Angesicht verwarf, und Zedekia empörte sich gegen den König von Babel. Also das war nur der äußere Anlass, aber die wahre, die geistliche Ursache war ihre Hartherzigkeit und ihr Götzendienst und ihre Rebellion gegen Gott. Und es geschah im 9. Jahr seiner Regierung, im 10. Monat, am 10. des Monats, da kam Nebukadnezar, der König von Babel, er und sein ganzes Heer gegen Jerusalem und belagerte es. Und sie bauten Belagerungstürme gegen es ringsum. So kam die Stadt in Belagerung bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Im 4. Monat, am 9. des Monats, als der Hunger in der Stadt Überhand genommen hatte und kein Brot mehr da war für das Volk des Landes, da wurde die Stadtmauer aufgebrochen. Also eine furchtbare Zeit, furchtbare 1,5 Jahre oder ein bisschen mehr, die diese Stadt belagert wurde. Das war die typische Taktik damals, die Feinde haben eine Stadt eingekreist und keinen Handel mehr rein oder raus gelassen und haben im Prinzip die Bevölkerung, die drin war, durch Hunger zur Aufgabe zwingen wollen. Und ganz furchtbare Umstände in den Klageliedern werden wir später lesen, dass Mütter ihre eigenen Kinder gegessen haben, also Kannibalismus, was für eine Verzweiflung das gewesen sein muss. Also furchtbare, furchtbare Umstände. Aber sie haben ganz schön lange Zeit durchgehalten. Und ich meine, das wird jetzt hier in diesem Anhang so sehr nüchtern, geschichtlich einfach die Fakten dargelegt, sehr emotionslos. In den Klageliedern haben wir dann den emotionalen Kontrast dazu, wo Jeremia wirklich beweint. Ich meine, wie traumatisch muss es gewesen sein, diese Belagerungszeit durchzumachen, dieses Elend zu sehen, wie Leute verhungern, wie Leute sterben, Kannibalismus, also ganz furchtbare Dinge, Seuchen. Und im vierten Monat, im neunten des Monats, als der Hunger in der Stadt Überhand genommen hatte und kein Brot mehr da war für das Volk des Landes, da wurde die Stadtmauer aufgebrochen. Und alle Kriegsleute flohen und zogen nachts aus der Stadt hinaus auf dem Weg durch das Tor, das zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs war. Die Chaldeer, das sind die Babylonier, aber waren rings um die Stadt her und sie zogen den Weg zur Steppe, also der König Zedekia und sein Heer. Sie versuchen hier einen Ausbruchversuch nachts durch die Stadtmauer, haben offensichtlich den Belagerungsring durchbrochen und sind in der Nacht davon. Vers 8, aber das Heer der Chaldeer jagte dem König nach und sie holten Zedekia ein in den Steppen von Jericho und sein ganzes Heer zerstreute sich von ihm weg. Das ist ganz schön weit, wenn ihr überlegt, wo Jerusalem ist und bis Jericho in die Ebene hinunter. Sie sind eigentlich ganz schön weit gekommen dafür, dass die Babylonier ja direkt vor der Stadt waren. Vielleicht hat sich Zedekia gedacht, okay, mein Plan hat funktioniert, ich bin davon gekommen. So wie er die ganze Zeit gedacht hat, als Jeremia ihn gewarnt hat, ergebt euch, ihr werdet nicht davon kommen. Und vielleicht hat er gedacht, nee, wir schaffen das, wir kommen davon. Aber die Wahrheit ist, keiner kommt davon. Du kannst dich vor Gott nicht verstecken, du kannst nicht schnell genug rennen. David sagt, wenn ich bis zum äußersten Ende des Meeres fliehen würde, da wärst du da. Also wir können nicht vor Gott davonlaufen. Und auch dieses Gericht, das Gott angekündigt hat, Zedekia kann dem nicht davonlaufen. Und im Prinzip für mich ist es das ganze Kapitel 52 einfach eine Bestätigung, dass hier Jeremia, Baruch oder irgendein späterer Schreiber das einfach noch anhängt, die Geschichte, und sagt, seht ihr, es ist alles passiert, was Gott verheißen hat. Und Gott ist treu. Da werden wir auch am Sonntag drüber sprechen. Er hält Wort, er ist die Wahrheit in Person. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben in Person.
Und Gott, in Person.
Gott hält Wort. Mhm. Sei es im Guten, Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, aber auch im Schlechten, wenn er Gericht ankündigt und wir tun nicht Buße, wir werden nicht davonkommen. Gott ist nicht so dieser Lulu Wischiwaschi, der liebe Gott, der irgendwie so schwach ist, wenn wir nur genug pinzen oder jammern, dass er sich umstimmen lässt. Nee, er ist sehr geduldig. Er hat hier lange, lange Jahre, 40 Jahre lang, mindestens länger Raum gegeben zur Umkehr. Aber wenn wir nicht Buße tun, wenn wir nicht umkehren, dann kommt letztendlich das Gericht, was er angekündigt hat. Kein Mensch kommt davon, deswegen ist es wichtig, dass wir es heute klären, unsere Beziehung zu Gott. Und unsere Schuld ist in Jesus gerichtet, also jede Schuld wird gerichtet, nur wir müssen sie nicht selber tragen, wenn wir uns Jesus anvertrauen und es für uns annehmen wollen. Und wenn wir Jesus ablehnen, dann müssen wir es selber tragen. Es kommt keiner davon, selbst wenn es manchmal so aussieht. Und der Psalmist, der hat sogar gestrauchelt und hat gesagt, fast wäre ich gestrauchelt, weil den Gottlosen geht es gut und denen, die Gott treu sind, denen geht es nicht so gut. Sagt, bis ich in den Tempel des Herrn ging und den Herrn betrachtet hat und auch auf das Ende,
schau dir Ende an, ja.
Von dem Ganzen.
Ist noch nicht fertig.
Und hier sehen wir dieses furchtbare Schicksal von König Zedekia, das er im Prinzip selber über sich gebracht hat durch seine Hartherzigkeit und seinen Stolz und seine Rebellion. Vers 9, sie ergriffen den König und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla im Land Hamat, und der sprach das Urteil über ihn. Und das ist furchtbar, das müssen wir uns vor Augen halten, was hier passiert. Und der König von Babel schlachtete die Söhne Zedekias vor dessen Augen, und er schlachtete auch alle Obersten von Juda in Ribla, und er blendete die Augen Zedekias und band ihn mit ehernen Fesseln. Und der König von Babel brachte ihn nach Babel und setzte ihn in Gewahrsam bis zum Tag seines Todes. Also grausam, furchtbar. Das Letzte, was König Zedekia sieht, ist, wie seine Söhne dahingeschlachtet werden, wie die Obersten seiner Armee und seiner Stadt hingeschlachtet werden. Und dann haben sie ihm die Augen ausgestochen, verblendet, was immer. Das war das Letzte, was er gesehen hat. Und dann Finsternis bis zum Ende. Frag mich, ob er noch ruhig geschlafen hat, der Zedekia. Ob er sich gedacht hat, es ist meine Schuld. Nicht nur, dass er selber hier in Gebundenheit geraten ist, und das passiert natürlich immer, wenn wir sündigen, Sünde bindet uns. Aber seine Sünde, seine Rebellion hat ja auch Konsequenz auf seine Familie. Oft leiden die Kinder unter unserer Rebellion gegen Gott, wenn wir nicht auf ihn hören wollen, wenn wir sündigen. Und die Obersten, das Volk, leidet mit ihm. Und Zedekia steht hier vor dem Schutthaufen seiner Rebellion und seiner Regentschaft, und
ich denke, so wird es noch viel.
Er war verantwortlich dafür.
Wenn sich die Dinge erfüllen, dann auch stehen. Und ja, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gericht kommt. So wie die Gnade kommt, sonst wäre Gott nicht gerecht.
Und er ist ja heute noch genauso.
Ja. Und der Tag kommt, der Tag des Herrn.
Und ich frage mich, wenn Jesus sagt, ja, Rebellen werden in die äußerste Finsternis geworfen, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Ich frage mich, ob das vielleicht ein Teil davon ist, auch so klar zu sehen, geistig klar zu sehen. Philipperbrief heißt es, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und es wird in der Ewigkeit keine Atheisten geben oder keine Agnostiker. Sie werden ihn gesehen haben, die Wahrheit gesehen haben und trotzdem in die Finsternis gehen, in die Trennung von ihm. Und vielleicht auch hier sehen, die Konsequenz der Schuld sehen. Was hat es meiner Familie getan? Was hat es meinem Volk, meiner Stadt, den Menschen um mich herum getan? Das ist eine Wahrheit, keiner sündigt allein. Also wir haben eine Riesenverantwortung, gerade wenn wir in Leidenschaft sind.
Das ist dann schön, wenn dann so ein Moment da ist, wo das Wort ins Herz fällt und wie die Jessica dann gebeten hat, um ihr Leben Jesus zu geben. Und ich durfte sie zu Jesus führen. Das ist dann so was Großartiges. Ja. Das ist eigentlich manchmal bloß so, du bist so wie der Spieler, der das Tor macht. Viele andere haben vorher schon gebetet, aber manchmal
gesät und gegossen und
du das manchmal ist es Gnade, dass es dann an das letzte Glied der Kette ist und wo dann, das irgendwo, manchmal ist es andersrum, aber es ist immer so. Heute ist der Tag der Gnade und es kann morgen zu spät sein.
Das ist schon. Aber das ist auch die Liebe Gottes, dass wir so den freien Willen haben, dass wir so enden dürfen müssen.
Ja.
Das ist schon, ich meine, gerade weil du das vorhin noch aus dem Chronik vorgelesen hast, mit der, es war nicht mehr zu heilen. Und letztes Mal haben wir auch gelesen, Gott wollte Babel heilen und es war nicht zu heilen. Das muss man sich mal überlegen. Also wäre Babel umgekehrt, dann hätte es bleiben können, ne? Und, oder auch der Zedekia, der hat so viele Chancen gehabt und will es nicht annehmen.
Ja, ist auch immer wieder zu Jeremia gekommen und hat die Wahrheit gehört, aber aus Menschenfurcht, aus Stolz,
ja.
Was immer, war nicht bereit. Und
kaum zu glauben, ja. Gell?
Also ich denke, das ist ein ganz furchtbares, krasses Bild, auch für jeden von uns. Ja. Also ich will nicht mal einmal in der Ewigkeit im Gericht stehen und dass das die Geschichte meines Lebens ist. Ich habe meine Familie zerstört, ich habe eigentlich alles zu einem Schutthaufen gemacht, geistlich gesprochen zumindest. Und ich gehe in die ewige Finsternis. Krass. Und im 5. Monat, am 10. des Monats, das war das 19. Jahr des Königs Nebukadnezar, Zeit.
Ja, das muss ja dann ist ja nach 587 vor Christus.
Das ist so ein Monat ungefähr später jetzt, ne?
Das war ja anschließend dann,
da
als der Tempel verbrannt wurde. Und
kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, der vor dem König von Babel stand, nach Jerusalem. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem. Und jedes große Haus verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldäer.
Kurz anhalten.
Ja.
Die Bundeslade wurde ja da dann auch irgendwo zerstört oder irgendwo verschleppt oder irgendwo hingenommen. Und Hesekiel schreibt ja dann, dass die Herrlichkeit des Herrn weggegangen ist, mitten aus der Stadt.
Ja, vorher schon, ne?
Bevor das Gericht kam. Und stellte sie auf den Berg, der im Osten der Stadt ist. Also der Geist hob mich und brachte mich quasi dann zu den Weggeführten nach Chaldäa. Und dann wird ja in den 40ern Kapitel, dass diese Herrlichkeit im tausendjährigen Reich wieder zurückkommt an diese Stelle, an den Ölberg. Also so wie sie weggegangen ist, kommt sie wieder zurück, wird dann, ich glaube, Hesekiel 40 rum wird das berichtet, oder 43, dass diese Herrlichkeit wieder zurückkommt in diesen Tempel sozusagen.
Ja, was immer der Tempel dann ist, ne? Aber in,
ob das klar, waren da keine Opfer mehr, das ist dann symbolisch, aber die,
das ja dieser denkt, Strom ist die, aus diesem Tempel. Es ist die Gemeinde.
Dann, ja.
Ja, die, ja, wir dürfen die Wohnung sein des Heiligen Geistes. Oder auch im Ende der Offenbarung lesen wir im neuen Jerusalem. Es wird kein Licht mehr sein, weil Gott selbst ist das Licht, ne, die Gegenwart Gottes unter seinem Volk, die Herrlichkeit Gottes, die da ist.
Was ja dann erst wiederum nach dem tausendjährigen Reich, also dass ja dann neue Himmel, neue Erde, dann wird ja alle diese Dinge weggenommen. Und dann ist Gott alles in allem und das Licht darf kein Tempel oder nichts mehr. Ist er dann quasi in der vollendeten Vollendung wird es sein. Aber so ein Bild, dass die, es ist ja auch immer, diese Bundeslade hat eine große Bedeutung gehabt. Auch da, David hat die ja extra wieder zurückgeholt. Und die Leute starben, wenn sie irgendwie was falsch gemacht haben. Und ja, diese Shekinah-Herrlichkeit, ja, die sollte ja irgendwo, hat Jerusalem Orientierung gehabt, das Volk Israel, das war ganz wichtig. Und dann haben sie ja dieses in ein Zelt reingestellt und diese Anbetung dann praktiziert über 70 Jahre, zu Davids Zeiten dann.
Ja.
Das war ja was jetzt ja auch wieder auflebt oder übernommen wird, dass wir Gebetshaus Augsburg, da diese Dinge, dass das sehr wichtig ist. Weil ja, Gott ist, fühlt sich in dem Lobpreis wohl. Das ist einfach so.
Ja, wenn sich die Herzen zu ihm wenden. Weil keiner weiß, was mit der Bundeslade passiert ist wirklich. Könnte sein, dass sie zerstört ist.
Dass er die irgendwie.
Manche glauben, dass sie versteckt wurde irgendwo. Mhm. Dass sie sich heute vielleicht noch unterm Tempelberg in irgendwelchen Höhlen da befindet. Ja, dann gibt es in Äthiopien die behaupten, dass sie die Bundeslade haben, aber keiner darf sie sehen, nur der Hüter der Bundeslade. Also keine Ahnung. Da gibt es die verschiedensten Theorien. Ich glaube, vielleicht ist es ganz gut, dass wir sie nicht haben. Wir würden sie wahrscheinlich zum Wallfahrtsort machen und zum Gegenstand der Verehrung, so wie Israel die Schlange, die Mose, auf dieses Kreuz gehängt hat. Und die haben gesagt, ne Huschstaben, das ist was Heiliges. Und dann hat der Mose sie zerschlagen. Nicht der Mose. Wer hat sie zerschlagen? Später.
Diese.
Die bronzene Schlange.
Ja, die Schlange, die sie angeschaut haben, dann mit Starben.
Also, ja, genau. Wo sie angefangen haben, die zu verehren. Mhm. Ich habe es jetzt nicht klar, aber irgendeiner von den Reformern hat die. Zerschlagen, weil das Volk und das wird wahrscheinlich mit der Bundeslade auch passieren, wenn man die wirklich finden würde.
Und jetzt ist es ja der Tempel, der Vorhang ist zerrissen. Wir haben einen Zugang in das Allerheiligste eigentlich. Das ist so symbolisch.
Ja, und es gab die Bundeslade ja in dem Tempel des Herodes
genau, auch immer. Genau, und dann haben sie ja gedacht, die haben den Tempel wieder, oder vielmehr den Vorhang haben sie wieder repariert, 40 Jahre, und das ist so, wie die Galater wieder in die Gesetzesdinge zurückgegangen sind, also diese Gnade dann nicht voll angenommen haben, also so ein Bild, wenn man da selber wieder was dran macht, geht man wieder zurück ins Gesetz, ist nicht gut.
Gut, aber wieder zurück hier zu unserem Text.
Ja.
Also ungefähr einen Monat, nachdem die Stadt erobert wurde, kommt jetzt der Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, zurück und verbrennt mit den Soldaten den Tempel und die Häuser, und die Stadtmauer wird eingerissen. Also systematisch wird die Stadt zerstört. Übrigens interessant, zumindest die jüdische Tradition berichtet, als der nächste Tempel, der wiederaufgebaute Tempel, 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde. Da sagt die Tradition, dass es am selben Tag passiert wie die Zerstörung des Tempels hier durch die Babylonier. Und von den Geringen des Volkes und dem Rest des Volkes, die in der Stadt übrig geblieben und die Überläufer, die zum König von Babel übergelaufen waren und den Rest der Handwerker, führte Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, gefangen fort. Aber von den Geringen des Landes ließ Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, einige zurück als Weingärtner und als Ackerleute. Also ein paar hat er zurückgelassen, den Rest in die Verbannung geführt. Und dann haben wir hier so einen Abschnitt, ich weiß nicht, ob wir den alle lesen wollen, eine ziemlich genaue Aufzählung von den ganzen Utensilien, die im Tempel waren, die auch weggebracht wurden, und die bronzenen Säulen, die am Haus des Herrn waren, und die Gestelle und das bronzene Meer, das im Haus des Herrn waren, zerschlugen die Chaldeer und nahmen also alle Bronze davon mit nach Babel. Und sie nahmen die Töpfe mit und die Schaufeln und die Messer und die Springschalen und alle bronzenen Geräte, mit denen man den Dienst verrichtete, und auch die Becken, die Feuerbecken und so weiter und so fort, die goldenen Rinder, die Gestelle, also alles, was gut und wertvoll war, haben sie mitgeschleppt. Könnt ihr selber lesen bis Vers 23. Ich weiß nicht, ob wir da viel davon haben, wenn wir da jetzt diese Aufzählung lesen.
Darf ich dir sagen, das war genau die Stelle, die mir was gesagt hat. Ja, okay. Also, weil ich konnte in dem ganzen Kapitel eigentlich auch nicht so, also ich habe nicht so gedacht, weil ich frage mich auch immer, was hat es heute mit meinem Leben zu tun, oder was soll es mir jetzt heute sagen, weil ich glaube nicht, dass ich glaube ja, dass das heute auch einen Sinn hat, auch wenn ich es lesen muss, ne? Ja. Sollen ja kein Wort auslassen. Und was mich so bewegt hat, war, du hast es ja letzte Woche so, also für mich so gut erklärt, dass es da Babylon gibt, also die Babylonstadt und Jerusalem. Und also die Babylonier haben ja den Tempel weggeführt, Stück für Stück, das mitgenommen, das mitgenommen, das. Vielleicht haben sie, die sind ja, glaube ich, dreimal gekommen und wieder gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann gucke ich mir unseren aktuellen Tempel an, die Christen. Also die Christen, egal. Ja. Ich bin ja ein Mensch, der viele verschiedene Gemeinschaften oder Kirchen erlebt habe, immer ein paar Jahre lang, weil ich immer so auf der Suche war. Ne? Und ich finde halt, dass wir Christen viel uns haben durch den babylonischen Geist, menschlichen Geist, rauben lassen. Mhm. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Also wenn ich mal denke, was an Schätzen noch da war in der Generation meines Vaters oder meines Großvaters. Mein Großvater hat noch eine Erweckung erlebt, ja. Mhm. Mein Vater hat dann immer davon geträumt, dass er das auch mal erleben darf. Und ich bin jetzt hier ein Enkel eines Mannes, der Erweckung erlebt hat, wirklich Heilung miterlebt hat und so. Und denke und muss gucken, dass ich noch das bisschen bewahre. Also ich empfinde schon, dass wir uns viel haben stehlen lassen durch falsche Theologie, durch
Materialismus,
weltliche Gedanken in den Kirchen, wie soll ich Gemeinde bauen, wie soll ich Kinderstunde machen, wie soll ich Ehe führen, Kindererziehung. Wir haben Stück für Stück durch das Babylon-System bis in die Gemeinde hinein Dinge rauben lassen. Wir bekennen vieles noch, also zum Beispiel kein Sex vor der Ehe, Kinder hören auf die Eltern, Gott wohne in unserer Herrlichkeit im Gottesdienst. Und trotzdem, ich spüre, wir haben uns echt Kraft und Herrlichkeit rauben lassen. Und das ist so eine ganz tiefe Sehnsucht, das hat mich. Und deswegen bin ich immer so rumgelaufen in meinem Leben, versteht ihr? Ich habe das immer gesucht, auch die 5 Ämter. Mein Vater hat immer gesagt, wenn die Gemeinde, die Braut hat die 5 Ämter. Und ich habe das immer gesucht. Und das ist wie weggetragen und ist nicht da. Aber ich muss gerade sagen, durch die Petra, das kannst du ja nachher als Frau schneiden. Also die Petra hat mich auf das Augsburger Gebetshaus mal hingewiesen. Ne? Und da habe ich jetzt aktuell mal von 2011 mal die Predigten von dieser Mehrkonferenz. Er macht einmal im Jahr so Konferenzen. Ich habe dann gedacht, ich muss mich mal damit beschäftigen. Was ist das überhaupt? Und ich muss euch sagen, und der hat da... Ich wollte am liebsten euch das kopieren und mitbringen und alles. Und dann habe ich gedacht, nee, mach's nicht und so. Aber ich soll ich euch sagen, der hat genau das gesagt. Der hat gesagt, diese Kraft und Herrlichkeit, wir haben die verloren. Mhm. Wir trauen uns auch als Christen, das nicht mehr anzusprechen. Wir trauen uns nicht, an einem Frauenabend oder an einem Bibelabend oder mal nach dem Gottesdienst zu sagen, hey, letzten Sonntag hatten wir voll die Herrlichkeit im Lobpreis, heute nicht so. Oder heute haben wir den Geist erlebt, wie können wir das bewahren und vermehren, was war heute anders? Ich habe die feste Überzeugung, hat mein ganzes Leben geprägt, dass die Apostelgeschichte, die wird es geben. Und die Leute in der Verfolgung erleben das und wir erleben es nicht. Und ich bin dann immer so an der Suche, warum ist es so?
Noch nicht,
ja. Aber also das hat mich wirklich, ich habe so richtig dieses Abtragen, und dann bin ich so in die letzte 100 Jahre mal so gegangen und habe gedacht, ja, wir haben uns viel nehmen lassen durch die Welt, in den Gemeinden, bis auch in die Freikirchen hinein.
Aber es ist ja so, es fängt ja in dir an.
Es fängt in mir an, ja.
Genau, schau nicht auf andere. Ja. In dir beginnt es. Und das ist nämlich der Schlüssel dann auch. Wenn, wir haben es da auch gehört, was ein Mann bewirken kann, wenn er die Vision hat und da treu bleibt. Mhm. Und es wird immer Mitläufer geben und die das halt nicht so sehen. Aber um die geht es nicht. Das ist nämlich das, ja, was wir uns auch ausstrecken sollen. Mhm. Und ich denke, dann kommt es auch zurück oder startet es zurück.
Genau. Das hat mich mein Vater auch so gelehrt. Er hat immer gesagt, bewahrt ihr diese Sehnsucht. Ja.
Und es ist immer Gnade, wenn Gott Erweckung schenkt. Mhm. Ich glaube, wir können es gar nicht produzieren. Es ist letztlich immer ein souveräner Gnadenakt von Gott. Ja. Wir können nicht sagen, oh Herr, jetzt sind wir heilig genug und jetzt. Ja. Das spielt natürlich eine Rolle. Also, dass er möchte, dass wir eine heilige Braut sind, dass wir im Glauben leben. Mhm. Uns geht es natürlich auch super gut. Ne? Wir brauchen ein Stück weit die Wunder gar nicht. Die Menschen, die Wunder brauchen, die erfahren sie auch. Das habe ich auch in meinem Leben erlebt. Also in Zeiten, wo ich wirklich beten musste, damit ich was zum Essen am Tisch habe, hat Gott mich versorgt. Mhm. Oder wenn ich beten musste, dass ich Service machen lassen kann beim Auto, da hat Gott, ich habe Gottes Wunder erlebt, seine Versorgungswunder. Wenn ich es habe, ist ja auch seine Versorgung ein Stück weit. Ne? Aber dann erlebe ich dieses übernatürliche Wirken. Obwohl Gott ja auch im Natürlichen wirkt. Und ich denke, genauso ist es mit den Geistesgaben und mit diesen Dingen. Ne? Weil du es angesprochen hast, diese ganzen Gemeindebauprogramme und von Managementsystemen entlehnte Dinge, ja, und schau dich um, ne, im Leib Christi, wir sind fähig, aus dem Fleisch heraus mit unseren weltlichen Methoden viel zu bewegen und tolle Dinge aufzubauen, aber dann vernachlässigen wir die geistliche Sicht und ein Stück weit erleben wir es dann auch nicht, weil wir strecken uns ja gar nicht nach aus, weil sind wir verzweifelt nach Gottes Eingreifen, nach Gottes Wirken? Oder denken wir, wir haben wirklich alles im Griff? Also gerade in Deutschland sind wir sowieso so gepolt. Ne? Wir organisieren alles, wir managen alles und dann wird der Herr segnen. Und ein Stück weit ist es natürlich, Gott wirkt immer durch Menschen. Also man darf das auch nicht ganz wegmachen. Ne? Aber diese... Und Materialismus natürlich, ne? Wir können uns vieles leisten und ja, dann beten wir vielleicht auch gar nicht mehr so. Wir beten meistens, wenn wir Not haben, ne? Dann beten wir wirklich und dann erleben wir auch Gottes Versorgung.
Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Also das wollte ich nicht so ganz sagen. Ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel fest. Ich musste über 40 Jahre werden, um zu hören, dass Gott ein Papa ist und Jesus ein Bräutigam. Und dass der eigentlich in erster Linie mal nur die Liebe zu ihm sucht. Und dass es nicht darum geht, Gemeindebau zu betreiben.
Dass unser Herz will. Ja.
Dass Gott unser Herz will. Und ich war in so vielen, also evangelisch, katholisch, Brüdergemeinde, OCG-Bewegung. Und klar reden die von Vater und klar reden die von der Braut Christi und so, aber ich muss sagen, das fand ich hier gut in der CC, dass da auch mal, das ist ein Papa, der hat dich lieb, oder der ist Jesus, was wir jetzt im letzten Jahr, der ist ein Bräutigam und der will erstmal unsere Liebe. Und das ist so was Kostbares, und wenn wir das leben würden, ich glaube, wir bräuchten so viele Dinge nicht, die wir organisieren und machen und treffen, wenn wir einfach mal überlegen würden, was machen wir denn eigentlich, wenn wir jemand lieb haben? Wir gehen mit dem Kaffee trinken, wir gehen mit dem im Wald spazieren, wir verbringen mit dem Zeit. Und ich merke so ein bisschen, dass man in ganz vielen Christen schon ein bisschen komisch angeguckt wird, wenn man Zeit sich nimmt, wenn man stille Zeit macht, wenn man sonntags regelmäßig in den Gottesdienst geht, wenn man dann Dienstag noch in die Bibelstunde geht, ne, wenn man dann auch noch vielleicht Kindergottesdienst vorbereitet. Und, aber wenn man mal sich in der Liebe aufgehalten hat, will man ja nur noch das eigentlich. Und ich spüre so ein bisschen bei den Christen, die haben so eine Liebe. Also ich sage jetzt, ich will gar nicht auf andere mit dem Finger zeigen und sagen, ich hab's, das kommt jetzt falsch rüber. Aber ich finde es tragisch, dass ich so alt habe werden müssen, um dahin zu kommen. Und ich, mein Wunsch, also das ist wie, das meinte ich mit diesem Weggetragen. Und mein Wunsch ist einfach, dass der Herr mir Gnade schenkt, weil ich habe ja auch schon eine 19-jährige Tochter, ich möchte einfach diese Gnade haben, dass meine Kinder, die ich ja in dem gar nicht so belehrt habe, dass sie das schnell für sich ergreifen können. Das meinte ich damit. Und da habe ich was geschmeckt, gerade in den letzten 2 Jahren auch hier, wo ich sage, das möchte ich bewahren. Und es hat mich total belebt, als ich jetzt da von den Gebetshaus mir mal ein paar Predigten reingezogen habe, dass die das auch so sehen. Ne? Sie kommen jetzt aus der katholischen Ecke, also... Und da merke ich, das ist zum Beispiel ein Schatz, wo ich merke, den haben wir uns ganz schön wegnehmen lassen. Und da ist für mich auch ganz viel Kraft und Herrlichkeit drin.
Also ja. Letztlich, wer wir sind in Christus, ne? In ihm sind verborgen alle Schätze der Herrlichkeit. Ne? Ja. Alles, was der Himmel für uns hat.
Ja, ich denke, das war das, was ich so auf dem Herzen hatte da. Also am Sonntag.
Gerade am Sonntag hast du es gesagt, ja.
Ja, so das Herz mal ausgeschüttet habe irgendwie, ja, das, was mir ganz, und ja, der Johannes, das ist so der, für mich, der Jünger, wo ich, ja, also, klar, Paulus auch, aber jetzt in dem Bereich ist es doch mehr das Vorbild. Ihm nachzueifern, das ist das Höchste eigentlich.
Aber das hat der Paulus auch gesagt, die Liebe ist alles,
auch,
ja, trotz aller Prophetien so, ja. Werden vergehen, alles wird vergehen, aber die Liebe ist alles.
Gut, danke, das ist ein guter, ja, das gute Anwendung aus diesen Versen.
Sie uns erkennen.
Ja.
Nur an dem und ja, sonst nichts.
An sonst gar nichts.
Ist egal, was wir machen und wird. Ja.
Also auf jeden Fall haben die Feinde alles geraubt, ja, was irgendwie wertvoll, ja, war. Alles, ja, was Bronze, Silber, Gold war, haben sie mitgenommen. Und im Vers 24, der Oberste der Leibwache nahm den Oberpriester Seraja und Zephania, den zweiten Priester, und die 3 Hüter der Schwelle, und aus der Stadt nahm er einen Hofbeamten, der über die Kriegsleute eingesetzt war, und 7 Männer, von denen die ständig um den König waren, die sich in der Stadt fanden, und den Schreiber des Heerobersten, der das Volk des Landes zum Heerdienst aushob, und 60 Mann vom Volk des Landes, die sich in der Stadt fanden. Und Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, nahm sie und brachte sie zum König von Babel nach Ribla. Und der König von Babel schlug sie und tötete sie in Ribla im Land Hamat. So wurde Juda aus seinem Land gefangen, weggeführt. Also nicht nur der König ist umgekommen, auch viele von seinen Obersten haben ihn nochmal nachgesiebt, sozusagen. Und es ist schon erschütternd, dieses Ausmaß an Verderben, die sie über sich gebracht haben. Und jeder Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns die Bibel. Und so wurde Juda aus seinem Land gefangen weggeführt, aus seinem verheißenen Land eigentlich. Aber Gott hatte auch schon vorher gesagt, wenn ihr mir nicht treu seid, dann werde ich euch rausschmeißen, wie ich die Kananiter vor euch rausgeschmissen hat. Und es ist ja interessant, dass der Zedekia bei Jericho gefangen genommen wurde, na, an demselben Ort, wo sie ihren ersten Sieg durch Glauben errungen haben.
Genau, ja.
Ist er der letzte König, der letzte Nachkomme Davids, der auf dem Thron saß, zumindest in der Geschichte Israels, der letzte israelitische König, wurde da besiegt durch seine Rebellion und Götzendienst und Unglauben und Stolz. und dem Ganzen. Das ist das Volk, das Nebukadnezar gefangen weggeführt hat, im 7. Jahr 3023 Judäa, im 18. Jahr Nebukadnezars 832 Seelen, im 23. Jahr Nebukadnezars führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, von den Judäern 745 Seelen gefangen fort. Alle Seelen zusammen waren 4600. Also da haben wir die drei Wegführungen. Und wenn wir die Zahlen vergleichen mit den Geschichtsbüchern Zweiter Mose, dann merken wir, dass sie nicht zusammenpassen. Also wahrscheinlich sind hier nur die wehrfähigen Männer gemeint. Die Zahlen in Zweiter Mose sind viel höher. Und es geschah im 37. Jahr der Wegführung Joachims, des Königs von Juda, im 12. Monat, am 25. des Monats, da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft das Haupt Joachims, des Königs von Juda, und führte ihn aus dem Gefängnis, also der Nachfolger von Nebukadnezar.
Der vorletzte babylonische König, da kam noch einer.
Hat den Joachim begnadigt. Und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Thron über den Thron der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und Joachim durfte seine Gefängniskleidung ablegen, und er aß beständig vor ihm alle Tage seines Lebens. Und sein Unterhalt, ein beständiger Unterhalt, wurde ihm vom König von Babel gegeben, so viel er täglich nötig hatte, bis zum Tag seines Todes, alle Tage seines Lebens. Also hier sehen wir ein Stück weit Gnade für den armen Joachim, 37 Jahre lang gefangen war, nur weil er 3 Monate König war von dem rebellischen Volk. Aber ich sehe da vielleicht ein Bild auch für das, was Jesus für uns getan hat, der uns aus dem Gefängnis herausholt und gütig mit uns redet, und wir dürfen Könige und Priester sein, auch mit ihm herrschen, und er schenkt uns beständigen Unterhalt, so viel er nötig hatte, alle Tage seines Lebens. Das erinnert mich an Psalm 23. Dass er unser Haupt mit Öl salbt und dieser Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und in seinem Haus darf ich wohnen, im Haus des Herrn, alle Tage.
Das ist mein Taufspruch, der letzte Vers vom 23. Psalm.
Also nicht, dass jetzt hier der Babylonier König wirklich ein Bild wäre für Jesus, aber mich hat es dann erinnert an das, was Jesus für uns getan hat. Also wir sehen selbst in diesem Gericht Gnade und ja, Gott hängt dieses Kapitel an, um uns zu zeigen, dass er treu ist, dass er Wort hält. Sei es im Guten, sei es im Gericht, Gott wird sein Wort halten, und er lässt uns seine Gnade sehen, seine Barmherzigkeit. Selbst im Gericht. Und
es ist nie zu spät. Wir haben noch Gnade.
Es gibt im Gericht noch Gnade.
In so einer Zeit, ja.
Das Schöne, als Söhne und Töchter, er züchtigt uns. Aber wir müssen nicht Gottes Zorn schmecken, wenn wir Jesus haben. Aber große Lektion für mich in diesem Buch Jeremia ist, ein weiches Herz zu bewahren, und wenn der Herr anklopft, der Heilige Geist überführt, schnell umzukehren, wenn Gott sein Wort in mein Leben spricht, und nicht das Herz zu verstocken, damit es nicht so weit kommen muss und wir unser eigenes Leben versauen und noch das Leben von unseren Kindern vielleicht und von anderen Menschen rund um uns zerstören.
Ein weiser Ratschluss für unsere Ehen, dass wir da gleich, dass wir uns nicht verstocken. Das machen uns selber viele Schmerzen dabei. Dass wir gleich bereit sind, aber wenn das nicht so gelaufen ist, das gleich bereinigen.
Schön, ich würde vorschlagen, dass wir an dem Punkt Schluss machen. Heute mal, ja. Nicht so lange. Klagelieder sind zwar die logische Fortsetzung von Jeremia, also wir werden es auch als nächstes Buch durchmachen. Es gehört zusammen. Nächste Woche haben wir aber erstmal einen Gebetsabend. Wenn okay. wir das praktizieren, dass ja. wir Zeit und genau. Gottes Gegenwart verbringen.
Ja.
Und ja, ich werde morgen bis Freitag, morgen Abend bis Freitag, wenn der Auszeit nehmen mit Jesus, wenn der auch an mich denken.
Schön, okay.
Ich dachte, bevor unser viertes Kind kommt, muss ich mir noch mal, ich meine, man hat ja nie Zeit, aber mal Zeit frei boxen und zumindest mal so eineinhalb Tage Zeit mit ihm verbringen. Und am Samstag wollen wir eine Ältestenklausur machen. Wollen wir auch nochmal zusammen den Herrn suchen. Sind wir dankbar, wenn ihr mitbetet.
Mit, genau.
Dass wir von ihm hören können und ja, auch seine Führung nicht verpassen.
Okay.
Ja. Vater, ich danke dir jetzt für dieses Buch. Kein einfaches Buch. Es war lange, viel Gericht, oft Wiederholungen, aber Herr, du hast dieses Buch geschrieben. Und du hast es so geschrieben, Herr, weil du uns lernen willst. Und wir wissen, alle Dinge, die Israel passiert sind, sind uns zum Vorbild geschehen. Und so bitte ich einfach um deine Gnade, Vater, dass wir weiche Herzen bewahren können vor dir. Und dass wir nicht so stolz werden und uns verstocken und denken, wir wissen es besser als dein Wort. Sondern dass wir mit dir gehen, Herr, und dir vertrauen. Und Vater, wir wissen nicht, was in unserem Leben noch kommt. Wissen nicht, wir wünschen uns Erweckung. Wünschen uns, dass es in unserer Zeit kommt. Wir wünschen, dass wir es noch viel mehr erleben dürfen, dass wir Menschen zu dir führen dürfen, Herr. Aber letztlich wollen wir auch sagen, alles dir zur Ehre, soli deo gloria. Und so wie Jeremia schweren Dienst hatte und nicht viel Frucht gesehen hat, ja, und trotzdem treu war, möchte ich einfach beten, dass du uns stark machst an unserem inneren Menschen, Herr. Ob wir mit unseren irdischen Augen viel sehen oder wenig sehen, ob Leute reagieren auf unsere Botschaft oder nicht reagieren. Herr, lass uns treu sein, dort, wo du uns hingestellt hast, hier in der Gemeinde, in der Familie, in der Gesellschaft. Ich danke dir für Jeremia und sein Vorbild. Und dass es wertvoll war, einfach dieses Durchhalten, einfach zu sehen, dass das Erfolg Treue ist und nicht unbedingt Zahlen oder diese Dinge. Bewahr uns davor, dass wir nicht in diese Falle reinfallen, groß sein zu wollen, um unseren Willen zumindest nicht. Wir wollen, dass Menschen zu dir finden, dass Menschen dich mit uns anbeten. Das wünschen wir uns aber für Bewahrung.